ARD.
SWR Kultur. Forum. Pendeldiplomatie in die Türkei. Wie geht es weiter im Krieg gegen die Ukraine? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Ankara, Antalya, Istanbul. In der Türkei verlief gestern und heute die diplomatische Front des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach einigem Hin und Her gab es unter türkischer Regie heute dann tatsächlich direkte Gespräche zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation. Es waren die ersten direkten öffentlichen Gespräche seit März 2022, kurz nach dem Beginn der völkerrechtswidrigen Großinvasion. Lange haben sie nicht gedauert, diese Gespräche, denn nach knapp 2 Stunden war das Treffen im Dolmabahce, Bahçe-Palast in Istanbul vorbei. Was hat die Diplomatie der letzten Tage gebracht? Wie geht es weiter im Krieg gegen die Ukraine? Und was bedeutet all das für die europäische Sicherheitsarchitektur? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit Gerlinde Greutel. Sie ist Politologin an der Uni Regensburg. Wolfgang Richter, Associate Fellow am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik und Oberst AD. Und Alexei Jusupov, Leiter des Russlandbüros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Herr Jusupov, wie schätzen Sie denn ein, was wir Stand jetzt über die Gespräche wissen?
Ich würde sagen, es gibt auch Positives zu berichten. Wir müssten vielleicht ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Also Sie hatten es schon erwähnt, die beiden Kriegsseiten sprechen miteinander. Sie haben einen weiteren Termin in Aussicht gestellt, bei dem es um Konkreteres gehen wird, um die Modalitäten einer möglichen Waffenruhe. Stand jetzt scheint das noch nicht kompatibel zu sein, aber das ist, glaube ich, auch normal bei einem ersten Gespräch. Ich persönlich finde es auch ermutigend, dass es eine ganz konkrete Abrede gibt zum Gefangenenaustausch. Jeweils 1.000 ukrainischer und russischer Kriegsgefangene sollen freikommen, ausgetauscht werden. Das ist bei weitem die größte einmalige Aktion dieser Art. Und sowas verabredet man nicht, wenn man eigentlich der Meinung ist, dass die erste Unterhaltung schlecht gelaufen wäre. Insofern finde ich, dass das eine gute Sache ist und wir hoffentlich auch mehr erfahren werden demnächst über den nächsten Schritt.
Jetzt hätte man für den Kriegsgefangenenaustausch eigentlich kein extra Treffen gebraucht, denn diese Kanäle oder dieser Kanal, der besteht ja eigentlich schon ziemlich lange oder schon ja die ganze Zeit. Herr Richter, teilen Sie die Ansicht, dass man doch ein bisschen optimistisch das Ganze bewerten kann?
In jedem Fall. Der Schwenk von Trump, der ja nun oft kritisiert worden ist, hat zumindest das hervorgebracht, dass es jetzt direkte Verhandlungen gibt zwischen Ukrainern und Russen nach 3 Jahren. Und ich stimme Alexei Jusupov zu. Wenn man positiv gestimmt ist, dann kann man einen so großen Gefangenenaustausch, der größte bisher überhaupt, dann durchführen. Und noch wichtiger ist, es ist ja ein Folgetreffen vereinbart, in dem man dann in die Modalitäten einsteigen will. Und ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung von Verhandlungen, dass man glaubt, da treffen sich Präsidenten, nicken mit dem Kopf und dann kommt ein Vertrag zustande. Verhandlungen laufen auf kleiner Ebene. Sie beginnen mit vielen Detailpunkten, bis es dann soweit ist, dass man einen großen Teil an Übereinstimmung gefunden hat. Und dann kann es dazu kommen, dass auch Außenminister oder sogar Präsidenten sich treffen, um das abzusegnen.
Jetzt war ja im Vorfeld das Ganze nicht unbedingt in Ruhe angelegt, sondern eine ziemliche Unruhe eigentlich in den letzten beiden Tagen zwischen Ankara, Antalya, wo die NATO-Außenminister sich informell getroffen haben, und Istanbul, wo die russische Delegation war. In Ankara war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, wo er mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ein Treffen gemacht hat. Frau Greutel, wie sehen Sie denn die letzten beiden Tage?
Ich glaube, Erwartungsmanagement, das ist ein gutes Schlagwort, das man hier sich immer wieder vor Augen rufen muss. Denn man sollte nicht die Erwartung haben, dass Gespräche jetzt in kürzester Zeit zu einem Ergebnis führen würden. Und da würde ich auch zustimmen. Verhandlungen sind langwierig, die verlaufen auf verschiedenen Ebenen und bis es dann zum Abschluss kommt, das dauert in der Regel. Ich würde aber doch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen. Weil mein Eindruck schon ist, dass die russische Seite noch wenig ehrliches Interesse an Verhandlungen hat, sondern stattdessen eigentlich momentan versucht, die vermeintliche Verhandlungsbereitschaft so als Pokerspiel zu betreiben, weil Donald Trump eben sehr dezidiert einfordert, dass dieser Krieg irgendwie enden müsse. Also sind beide Seiten jetzt eigentlich so auf der Suche dann auch ihre eigene Position zu verbessern. Und von der russischen Seite habe ich eigentlich keinerlei Zugeständnisse gesehen seit Kriegsbeginn. Die Forderungen haben sich nicht groß verändert. Und das ist auch einer der Punkte, den man aus den heutigen Gesprächen in der Presse vernehmen konnte, dass die russische Seite mit eigentlich nicht haltbaren Ultimaten an den Tisch gekommen ist. Also ich würde beim Stichwort Erwartungsmanagement einfach nochmal einwerfen, ob diese Verhandlungen jetzt wirklich zu was führen, hängt halt auch ganz entscheidend davon ab, ob die russische Seite gewillt ist, von ihren Forderungen abzurücken. Und das sehe ich momentan noch nicht.
Es hat ja hinterher geheißen, aus ukrainischen Kreisen, bislang ohne Quelle, wenn ich das richtig gesehen habe, Moskau habe von Kiew den Verzicht auf ukrainisch kontrollierte Gebiete verlangt, also ukrainisch kontrollierte Gebiete verlangt, als Vorbedingung für eine Waffenruhe, die ja für die ukrainische Seite sehr wichtig ist. Das hat Präsident Selenskyj auch zuvor noch mal formuliert. Herr Jusupow, was glauben Sie? Niemand hat ja von Verhandlungen gesprochen, aber würden Sie auch sagen, wenn ich Sie mal interpretiere, Frau Greutel, dass die Russen mal wieder bewiesen haben, dass sie die Meister im Simulieren von Gesprächsbereitschaft sind?
Das würde ich so nicht formulieren. Also lassen Sie uns vielleicht noch einen Schritt zurück machen und einen russischen Zielkonflikt benennen. Für Russland geht es gerade nicht schlecht zu an der Front, und die Russische Föderation hat einen Modus vivendi gefunden, wie sie eine stillschweigende Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung hält, makroökonomische Kosten diesen Krieges abwendet oder zumindest abdämpft und gleichzeitig weiterkämpft und weiter Gebiet erobert. Das heißt, der Kreml könnte weitermachen. Das Problem ist aber natürlich militärisch, genau. Das Problem ist aber natürlich, das politische Ziel besteht schon irgendwann in eine Legitimierung des Erreichten. Und das beißt sich. Entweder könnte man jetzt dazu übergehen, die Ukraine, die Europäer, die internationale Gemeinschaft durch eine mögliche Friedensbereitschaft davon zu überzeugen, dass man hier auch völkerrechtlich akzeptieren soll, was Russland für sich erreicht hat. Ich meine, Donald Trump ist ein US-Präsident, der bereits zwei andere Annexionen in seiner ersten Amtszeit akzeptiert hat, auf den Golanhöhen, in Westsahara. Für Moskau ist es ein Fenster der Gelegenheit. Auf der anderen Seite könnte das natürlich trügerisch sein. Das könnte sein, dass Donald Trump eben nur an so einer medial gut zu verkaufenden Waffenruhe interessiert ist, überhaupt nicht in weiteren Zugeständnissen. Es könnte sein, dass er schon nach den Midterms eine lame duck sein wird. Es könnte sein, dass er das Interesse verliert. Also die russische Seite ist sich auch nicht sicher, woran sie so ist. Weswegen, da würde ich Frau Greutel zustimmen, wir eine extrem, sagen wir mal, zurückgenommene Verhandlungsposition sehen, wenn überhaupt, dann Maximalposition, und dann soll man schauen, was so geht. Aber trotzdem ist es ein Verhandlungsmodus. So sieht er aus, und es kann durchaus sein, dass Moskau irgendwann zur Überzeugung kommt, dass es riskanter und kostspieliger weiterzumachen, als diesen Krieg anzuhalten oder sogar zu beenden. Das wissen wir einfach nicht.
Vielleicht klären wir ganz kurz zwischendrin, worüber wir reden, wenn wir über diese besetzten Gebiete reden. Also Moskau hat annektiert 2014 die ukrainische Halbinsel Krim. Dann haben wir die vier Gebiete in der Ukraine. Das sind Luhansk, fast ganz russisch besetzt, Donetsk, zu einem großen Teil russisch besetzt, im Osten beides. Und dann haben wir im Südosten Saporizhia und wir haben Cherson. Und die russische Föderation hat all diese Gebiete quasi schon in die russische Verfassung aufgenommen. Ich nehme an, das haben Sie eben gemeint.
Ohne sie militärisch zu kontrollieren. Vielleicht noch einen kurzen Nachsatz,
ja, gerne,
um zu unterstreichen. Wladimir Medinsky, der Delegationsführer auf der russischen Seite, soll sogar gedroht haben, zwei weitere Gebiete militärisch zu erobern und zu annektieren, sollte die Ukraine jetzt nicht verhandeln wollen. Das hören wir jetzt aus den Kreisen der Verhandlungen, mit einem historischen Verweis auf den russisch-schwedischen Krieg, der 21 Jahre gedauert hat. Also nicht nur ist es eine alte Forderung, die wir gehört haben, sondern da ist eine hohe Militanz dabei. Das stimmt. So steigt Russland aber nun in diese Gespräche jetzt ein.
Herr Richter, wie sehen Sie das denn? Also wenn Russland für sich proklamiert, Gebiete, die ukrainisch kontrolliert sind und nicht russisch besetzt, von der Ukraine zurückzugeben, das ist ja quasi ein No-Go aus ukrainischer Sicht.
Also die Russen gehen mit Maximalpositionen in diese Verhandlungen und es ist typisch für Verhandlungen, zunächst einmal mit erhöhten Erwartungen dort reinzugehen oder Forderungen reinzugehen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, es sich etwas zurückzunehmen und akzeptable Kompromisse zu erreichen. Was die Territorien betrifft, das ist ja schon erwähnt worden, so ist, glaube ich, Donetsk im Moment im Schwerpunkt zumindest der militärischen Operationen und damit auch des politischen Interesses. Mein Eindruck ist, Putin will in der Tat die Oblastgrenzen von Donetsk noch erreichen. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, vor kurzem noch, bevor die Verhandlungen dann in Gang gesetzt worden sind, dass er dort wieder weitermachen will, wo man in Istanbul vor 3 Jahren aufgehört hat. Das Interessante an dieser Äußerung ist, dass es vor 3 Jahren ja diese zusätzlichen Annexionen noch nicht gab und dass möglicherweise das auch andeuten könnte, dass es eine gewisse Flexibilität gibt. Russland wird pragmatisch handeln, glaube ich, weil es ja 2 große Interessen gibt, die Russland verfolgt. Das eine ist das strategische Sicherheitsinteresse, das ist natürlich anders definiert, Sicherheit, als wir das tun. Und zum anderen will es natürlich aber die USA, also Trump in dem Fall, an Bord halten. Denn Trump hat es Russland ermöglicht, zumindest aus der westlichen Isolation auszubrechen und wieder ein Partner auf Augenhöhe zu werden. Und ich glaube nicht, dass Putin diese Gelegenheit verstreichen lassen will. Also er muss jetzt diese beiden Ziele miteinander in Übereinstimmung bringen. Das ist prekär, weil er darf Trump nicht verlieren. Und dazwischen werden sich jetzt dann Verhandlungen abspielen.
Vielleicht können Sie uns ganz kurz noch mal definieren, was Sie meinen, was Russlands Sicherheitsinteressen sind im Bezug auf den Großangriff auf die Ukraine.
Nun, wir wissen seit 30, 35 Jahren Verhandlungen mit Russland, dass Russland Sicherheit auch sehr stark geopolitisch definiert. Das heißt, man will eine Koalition und insbesondere die USA, die möglicherweise in Gegnerschaft zu Russland stehen könnte, militärisch auf Distanz halten. Das können Sie zurückverfolgen bis hin zum 2+4-Vertrag, der über die deutsche Einheit ja entschieden hat, wo wir den Russen zugesichert haben, dass das kein strategisches Nullsummenspiel wird zu ihren Lasten, sondern dass wir versprochen haben, dort, wo die Russen abziehen, also aus dem Gebiet der früheren DDR und Berlin, keine westlichen Truppen zu stationieren, also keine ausländischen Truppen zu stationieren. Und diese Idee der strategischen Zurückhaltung hat sich ja fortgesetzt über Rüstungskontrollabkommen wie den KSE-Vertrag oder über die NATO-Russland-Grundakte, nachdem dann die ersten 3 Mitglieder des früheren Warschauer Paktes der NATO beigetreten sind. Auch hier hat man immer wieder diese Grundlage strategischer Zurückhaltung unterstrichen, die eine geografische Seite hat, aber natürlich auch eine militärische Seite. Und aus russischer Sicht ist diese ständige Annäherung bis hin also zur Ukraine dann irgendwann in einen Punkt geraten, wo aus russischer Sicht eine rote Linie überschritten worden ist. Das ist nichts, was der Westen natürlich akzeptiert. Aber damit müssen wir jetzt umgehen. Das ist eine unterschiedliche Vorstellung von Sicherheit und wir müssen auch damit umgehen, dass große Mächte ihre Sicherheitsinteressen immer vorrangig betrachten und dafür auch bereit sind, Völkerrechtsregeln zu verletzen.
Ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass Russland dazu bereit ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Geschichte der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in den letzten 11 Jahren noch mal rauszuschauen. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz noch mal bisschen in die Vergangenheit gucke, bevor ich zu Ihnen komme, Frau Kreutel, September 2014, wo begonnen wurde, über die Minsker Abkommen zu reden. Dann 2015 mit dabei Wladimir Putin, Angela Merkel, damals deutsche Bundeskanzlerin, François Hollande, der französische Präsident unter anderem. Also es hat nun in den letzten 11 Jahren sehr viele Versuche auf höchster Ebene gegeben, das Thema Russland in irgendeiner Weise zu schaffen. Frau Kreutel, warum ist der demokratische Westen nicht in der Lage, willens oder fähig gewesen, einen Modus vivendi zu finden, um, ich sage jetzt mal, einen Großangriff oder die Invasion in die Ukraine zu verhindern?
Die kurze Antwort ist, weil das natürlich nicht nur am demokratischen Westen liegt, sondern es liegt am russischen Verhalten und den russischen Zielsetzungen. Und da würde ich das aufgreifen, was Herr Richter sagte. Wenn man das ausbuchstabiert, was es bedeutet, wäre das eigentlich eine Anerkennung einer russischen Einflusszone, einer exklusiven Einflusszone im östlichen Europa und damit eigentlich eine Zweiteilung Europas. Das ist seit vielen Jahren das erklärte Ziel Russlands, das entweder politisch zu erwirken oder in anderer Form zu erzwingen, sich so eine Einflusszone zu sichern, in der sich westliche Staaten nicht einmischen sollten, in der sie sich heraushalten sollten. Aber das ist natürlich unvereinbar mit dem Prinzipien ungeteilter Sicherheit in Europa, die man eigentlich vereinbart hat am Ende des Kalten Krieges, die ja geradezu dazu sorgen sollten, diese Teilung Europas zu überwinden. Und daher ist man eigentlich in so einem Dilemma. Ja, einen kleinen Moment.
Reden Sie ruhig weiter noch, Frau Dilemma,
kurz. Weil die Forderungen Russlands, die man seit den 90ern, in den 2000ern immer wieder gehört hat, nicht kompatibel waren mit der Ordnungsidee, Ordnungsvision und auch der Ordnungsrealität, wie man sie mit der Charta von Paris 1990 mal vereinbart hat. Und das ist ein Dilemma, was sich nicht so leicht auflösen lässt. Und daher sehe ich auch diesen Verhandlungsprozess momentan eigentlich so ein bisschen nüchterner oder vielleicht nicht so optimistisch, dass man hier so ein ehrliches Interesse Russlands an Verhandlungen sieht, weil man eben auch in der Geschichte ganz oft gesehen hat, dass Verhandlungen strategisch genutzt werden, nicht mit dem Ziel, dass man von eigenen Maximalforderungen abrückt, sondern dass man sie in irgendeiner Weise legitimiert. Und insofern wäre auch das, was momentan so durch Verhandlungen erreicht werden soll, eher eine Legitimierung des Status quo. Da würde ich zustimmen, das wurde vorher angesprochen, dass Russland versucht, eigentlich so seine Gewinne, seine Eroberungen zu legitimieren. Aber das ist natürlich kein Frieden. Und insofern sollten wir das auch trennen, weil wir reden jetzt von Friedensverhandlungen und solchen Dingen. Ein Frieden wäre das überhaupt nicht, weil in den besetzten Gebieten in der Ukraine halt wirklich kein Frieden herrscht und die russische Position nach meiner Lesart sich nicht von den eigenen Maximalforderungen verabschiedet hat.
Das Interessante, wenn ich da mal einhaken darf, ist ja, dass Russland ebenfalls sich auf die OSZE, die Charta von Paris und vor allen Dingen die Europäische Sicherheitscharta der OSZE von 1999 bezieht. Da ist ja insgesamt festgelegt worden, einen gemeinsamen Sicherheitsraum ohne Trennlinien zu schaffen, in der also kein Staat oder auch keine Organisation die eigene Sicherheit zulasten des Partners erhöht. Dafür gab es eine ganze Reihe von Abmachungen. Es gab Rüstungskontrollabkommen aller Art. Sie wurden aber nicht an die Erweiterung der NATO angepasst. Und hier gab es die ersten Konfliktzonen und die zweite, also das war ja schon Anfang der 2000er Jahre. Und es ist eigentlich zu einem ersten Bruch gekommen auf dem NATO-Gipfel von 2008, an dem ja auch noch Angela Merkel teilgenommen hat, in dem George W. Bush, der damals der US-Präsident war, den NATO-Beitritt der Ukraine eigentlich mehr oder minder erzwingen wollte. Und Deutschland und Frankreich standen dann dagegen, weil sie gesagt haben, das widerspricht diesem Prinzip des gemeinsamen Sicherheitsraums. Es schafft wieder Trennungslinien und es wird Russland entfremden. Und natürlich kam dann auch noch die Frage der Schwarzmeerflotte dazu auf der Krim. Also da gab es schon sehr unterschiedliche Positionen. Das Interessante ist, dass die Russen von sich aus glauben, dass der Westen diese regelbasierte Ordnung gebrochen habe, immer näher an die und bedrohlich an Russland herangerückt ist. Und das kann man wahrscheinlich auch nur verstehen, wenn man sieht, dass Russland eine strategische, geostrategische Parität mit den Amerikanern wahrt und glaubt, jetzt sogar in einer Art Kuba-Situation zu sein, wo man also mit durch die geografische Annäherung etwas, was man strategisch vereinbart, unterminiert. Und was ich hier meine, sind die strategischen Abkommen über Nuklearwaffen interkontinentaler Reichweite. Das macht die Verhandlungen so schwierig, weil wir unterschiedliche Sicherheitsbegriffe haben. Aber das ist eben der Stoff, über den man dann verhandeln muss. Und diese Zusammenhänge zeigen auch, das kann nicht nur zwischen Kiew und Moskau gelöst werden. Hier brauchen wir natürlich die Europäer, die dabei sind, aber eben auch die Amerikaner. Und die Amerikaner unter Trump haben offenbar die Lust an diesen strategischen Spielen in Europa verloren. Trump sagt, das ist der falsche Krieg. Wir wollen da raus, der verschlingt zu viele Ressourcen. Unser eigentlicher Herausforderer ist China. Und deswegen strebt er einen strategischen Ausgleich an mit den Russen. Er will die strategischen Stabilitätsgespräche wieder aufbauen. Er möchte ein Nachfolgeabkommen oder zumindest einen gewissen Ausgleich, nachdem der letzte große Rüstungskontrollvertrag im Februar nächsten Jahres ausläuft. Er will auch wirtschaftlich mit den Russen ins Spiel kommen und braucht sie in der Nahostpolitik. Also es gibt viele andere Gründe, weshalb Trump das Interesse an diesem Konflikt verloren hat, ganz anders als natürlich die Europäer.
Wir kommen gleich auch noch zu China oder zum indopazifischen Raum. Ich wollte vielleicht noch einen kleinen Zwischenschritt machen, und zwar, Sie haben es gerade ja angedeutet, die letzten Jahrzehnte oder sagen wir mal die Zeit nach dem Ende des Kalten Kriegs, was wir jetzt gar nicht benannt haben, ist also die ganzen Einflusssphären und so weiter, aber dass die Länder, die nach 89 eben nicht mehr Teil des Warschauer Pakts waren, zum Beispiel die baltischen Länder oder Polen, Ungarn hat sich jetzt etwas anders entwickelt oder auch die Slowakei, Tschechien und so weiter. Sie wollten ja von sich aus in die NATO und von sich aus Mitglieder der Europäischen Union werden. Also diese selbstbestimmte, selbstgewählte Bündnisform und Form des Daseins, des Systems, was sie haben wollen. Inwieweit ist denn das dann quasi unter die Räder gekommen, Frau Greutel?
Da sprechen Sie wirklich einen wichtigen Punkt an, und ich glaube, den muss man sich immer wieder vor Augen rufen, weil der Konflikt zwischen Russland und dem Westen halt nicht nur auf so eine reine sicherheitspolitische Dimension reduziert werden kann. Was beim Ende des Kalten Kriegs ja eigentlich festgeschrieben und vereinbart wurde, war, dass jedes Land in Europa seinen eigenen Entwicklungsweg gehen könne und dass es eigentlich so einen Konsens zu geben schien, dass die Staaten in Europa sich hin zur Demokratie, zur Marktwirtschaft, Freihandel, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung von Menschenrechten und so weiter entwickeln würden. Also man ging davon aus, dass es eigentlich keinen Ordnungskonflikt mehr gibt, weil jetzt alle auf derselben Seite stehen. Und das hat sich einfach nicht als richtig erwiesen, weil die russische Seite diesen Weg hin zur Demokratie, hin zur Rechtsstaatlichkeit nicht gegangen ist, sondern sich in ziemlich schnellen Schritten in eine Autokratie, und heute sprechen viele Experten von einer waschechten Diktatur, zurückentwickelt hat, mit Konsequenzen für das außenpolitische Verhältnis. Und dass Staaten versuchen, ihre eigene Souveränität zu wahren, indem sie diesen sicheren Hafen EU, NATO anstreben, das ist sehr verständlich. Und da sieht man eben, dass es konkurrierende Ordnungsvorstellungen gibt. Man hat auf europäischer Seite sehr lang in gemeinsamen Räumen gedacht. Man hat nicht gesehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, dass die Erweiterung von Institutionen wie EU und NATO, der die neuen Mitglieder, ja, denen die unbedingt beitreten wollten, also die Erweiterungen gingen nicht von EU und NATO aus, sondern von den Ländern, die rein wollten, dass aber diese Erweiterungen von der russischen Seite wie so ein Nullsummenspiel begriffen werden. Und aus dem Dilemma kommen wir nicht raus. Damit müssen wir arbeiten, dass hier einfach unterschiedliche Ordnungsvorstellungen auf dem Tisch liegen und die russische Seite gewillt ist, ihre auch mit Gewalt durchzusetzen.
Herr Yusupov, Autokratie versus Demokratie. Was sagen Sie zu dieser Auseinandersetzung, wie ja der Krieg zwischen Ukraine und Russland oft erweitert diskutiert wird?
Also ich halte sie für wichtig, aber für diese Dichotomie, ne, diese Unterscheidung. Und natürlich ist das der essentielle Unterschied. Übrigens auch der Grund, warum die russische Seite die Ukraine so sehr unterschätzt hat, auch bei den anfänglichen Invasionsplänen, wo ich ja bisweilen die Annahme bestand, der erste russische Panzer, der über die Grenze rollt, wird mit Begeisterung empfangen, weil diejenigen, die das geplant haben für die russische Seite, gedacht haben, die Ukraine unterscheidet sich eben nicht so sehr von Russland. Und das ist natürlich völlig falsch. Die Blindheit besteht auf der anderen Seite auch. Es gibt bisweilen diese ukrainische Enttäuschung, warum es in Russland keinen Maidan, also keinen von unten kommenden demokratischen Umbruch gegeben hat. Und auch das hat einfach sehr viele Gründe in dem unterschiedlichen historischen Weg und in den Erblasten des sowjetischen, des russländischen Imperiums. Das führt uns jetzt zu weit. Aber was ich nur sagen will, diese Verengung auf, hier ist eine Demokratie und da drüben ist eine Autokratie. Das beschreibt zwar etwas, was wirklich existiert, aber das führt uns überhaupt nicht weiter, weil wo ich Frau Greutel zustimmen würde, ist die Diagnose, dass es keine geteilte Wertewelt mehr gibt, wenn es zu der Frage kommt, wie soll Europa organisiert werden. Das Problem mit völkerrechtlichen Prinzipien ist ja zweierlei. Zum einen kann sie niemand mit Gewalt durchsetzen, beziehungsweise die UN und diejenigen des der Sicherheitsrat sollte das auf sich nehmen, aber wir wissen ja, wie das nicht funktioniert. Und das andere Problem ist, viele Kriterien, viele Prinzipien des Völkerrechts und damit auch dessen, wie Europa organisiert ist in der Ordnung nach dem Ost-West-Konflikt, widersprechen sich. Es widersprechen sich eben, wie so oft, die Selbstbestimmung und die ungeteilte Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Das Recht zu wählen, welchem Staat man gehört und die Unversehrtheit der Grenzen. Und solange man aber auf allen Seiten ein hinreichend geteiltes Verständnis dessen hat, was ist ein legitimes Ziel, welche Kosten sind inakzeptabel, funktioniert das. Und ich glaube, die große Fehlannahme auf der europäischen, auf der westlichen Seite war eben, nicht erkannt zu haben, dass Russland, dass Moskau bereit ist, die eigenen Interessen, die sie eben so definieren, wie sie ihn definieren, mit Waffengewalt durchzusetzen. Das war ja sozusagen die große Überraschung. Das Problem ist nun, wir sind in dieser Welt, die jetzt völlig geteilte Vorstellungen hat. Die sind nicht kompatibel. Die russische Vorstellung ist tatsächlich eine von unterschiedlichen Gewichtsklassen. Da gibt es die vollumfängliche Souveränität. Deswegen spricht ja Putin die ganze Zeit von einer multipolaren Weltordnung. Also man ist dann ein Pol, ein Kräftezentrum. Und da sind die USA, das ist China. Und Wladimir Putin würde gerne sein Russland auch in dieser Gewichtsklasse dauerhaft verankern. Und das ist natürlich die Tragödie für die Ukraine, dass es nicht nur um sie als Land geht, sondern auch um diese geopolitische Dimension für Russland. Und dann gibt es die Ebene tatsächlich der Zukunft der Ukraine als Land, ihre Souveränität. Russland will die Ukraine schon lange entsouveränisieren. Ich würde auch gar nicht 2014 anfangen, sondern weit zuvor. Die gesamte Geschichte des deutsch-russischen Gashandels, ne, der Errichtung von Nord Stream, noch eins, nicht zwei, hat ja mit ukrainisch-russischen Konflikten zu tun, im Transitgeschäft, bei der Frage sozusagen, wer bestimmt hier die Regeln und wer hat einfach nur Gas durchzuleiten. Das geht alle sehr weiter in die Vergangenheit zurück als der militärische Konflikt. Aber der militärische Konflikt ist eigentlich der Beweis dafür, wie wenig das Moskau gelungen ist. Russland hat versucht, das erst durch Korruption zu machen, dann durch Propaganda, dann durch Kooptation ukrainischer Eliten, dann durch diesen asymmetrischen beginnenden Krieg nach der Annexion der Krim 2014 und nun schlussendlich mit der vollumfänglichen Invasion. Eigentlich ein guter Beweis dafür, dass es nicht funktioniert hat. Aber Moskau hält dran fest und ist bereit, diese horrenden Kosten menschlicher Leben, wirtschaftliche Kosten auf sich zu nehmen. Und das ist etwas, wo wir leider nicht weiterkommen, wenn wir sagen, aber das verstößt gegen das Prinzip, worüber wir uns mal verständigt haben. Dazu kommt noch, vielleicht vorletzter Punkt, der Umstand, dass die Russische Föderation geführt wird von einer Männerriege, die alle zwischen 70 und 77 sind, die alle sozialisiert sind, im Zerfall der Sowjetunion, also Wladimir Putin selbst allem voran, aber auch all diejenigen um ihn herum, angefangen von Patruschew und mit Shoigu und Gerasimov beendet. Das sind Männer, deren Weltbild, als sie den Kollaps der Sowjetunion erlebt haben, aus einer Erniedrigung bestand. Und die versuchen die jetzt zu korrigieren. Ich will jetzt nicht viel psychologisieren, aber das ist das Problem, dass wir da nicht mit Kosten-Nutzen-Argumenten dagegen ankommen, wenn diese Menschen entscheiden, dass ihre Reihenfolge der Ziele so ist, wie sie ist. Und das Dritte ist natürlich, ich glaube schon, dass die Beendigung der tatsächlichen Kampfhandlungen nicht nur zum Zeitgewinnen passieren kann. Ich glaube schon, dass Russland auch zu kämpfen hat mit den Lasten des Krieges. Und ich glaube schon, dass es auch einen einengenden Korridor gibt. Es gibt Probleme mit der Demografie, es gibt Probleme mit der Inflation bald. Es gibt große Probleme mit der überhitzten Wirtschaft. Es ist schon auch so, dass große Teile der zivilen Regierung und der zivilen Wirtschaft sich Sorgen machen. Was ist der Stellenwert, den China jetzt einnimmt? Verliert man nicht noch viel mehr, als man zuvor aufgegeben hat im wirtschaftlichen Verhältnis zum Westen und so weiter und so fort? Also es ist kein Selbstläufer. Und in dieser Kalkulation, wie viel länger kann Moskau weitermachen, ist der Kreml der Meinung, der kann noch 1, 2, 3 Jahre den Krieg weiterführen und die Ukraine hat die Zeit wohl nicht. Und deswegen versuchen sie, alle Mittel einzusetzen. Das bedeutet aber keineswegs, dass sie nicht interessiert daran wären, ein sicheres Outcome, also etwas zu bekommen, was sie auch erhalten können und auch verbuchen können als historischen Erfolg. Und das bewegt sie überhaupt erst dazu, an den Verhandlungstisch zu kommen.
Pendeldiplomatien in die Türkei. Wie geht es weiter im Krieg gegen die Ukraine? Darüber diskutieren wir heute im Forum mit der Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutel, mit Wolfgang Richter vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik und mit Alexei Jusupow vom Russlandbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Frau Greutel, wir haben jetzt gerade schon China immer wieder angesprochen. Am 9. Mai war die Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau und da war vermutlich der prominenteste Gast, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es haben sich auch noch weitere Allianzen gebildet, nämlich Nordkorea unterstützt Russland im Angriffskrieg, auch der Iran. Und es sind sogar chinesische Soldaten, wenn ich mich richtig erinnere, mitmarschiert auf dem Roten Platz. Welche Rolle spielt denn diese Allianz zwischen China und Russland und wie hat sich die verändert?
Zunächst mal müssen wir darauf achten, wie wir das benennen, weil als Allianz würden das weder Russland noch China beschreiben. Aber sie haben eine sehr enge Partnerschaft entwickelt, eine, so sagten sie es mal, Freundschaft ohne Grenzen. Die ist getragen
von einem... Wenn ich hier kurz, tut mir leid, das ist einfach eine witzige Anekdote, meine chinesischkundigen Kollegen sagen, dass eine gängige Übersetzung ist Freundlichkeit ohne Grenzen. Das wäre natürlich was ganz anderes, ja.
Okay. Also die Partnerschaft hat sich deutlich verengt in den letzten Jahren und es ist getragen von einer gemeinsamen Ablehnung der amerikanischen Dominanz in der Weltpolitik und dieser von den USA bis dato beförderten liberalen Weltordnung, die sowohl Russland als auch China als ungerecht empfinden, ja so als regelrechten Angriff auf ihre Staaten, ihre innere Regimestabilität und ihre Interessen. Und dieses gemeinsame Interesse, eine Welt zu schaffen, die postamerikanisch ist, das bindet die beiden Staaten doch sehr eng zusammen. China macht hier eigentlich so einen kleinen Spagat, wenn es um die Ukraine geht, weil auf diplomatischer Bühne China immer betont, es sei neutral, aber faktisch unterstützt China Russland doch sehr deutlich in diesem Krieg. Und sie haben die Bündnisse erwähnt oder die Verbindungen erwähnt mit anderen Staaten, Nordkorea, Iran. Das zeigt uns auch, dass dieser Konflikt mitten in Europa halt eingebettet ist in eine globale Dynamik. Insofern müssen wir Europäer hier auch sehr aufmerksam sein, was hier passiert. Und der letzte Gedanke dazu, China ist natürlich auch für die USA der ausschlaggebende Faktor, wie sie sich positionieren, weil die USA versuchen, für sich Lasten in Europa zu reduzieren. Sie versuchen, ihren globalen Fußabdruck neu zu justieren, um sich auf den Indo-Pazifik konzentrieren zu können. Insofern sollte das, was die Trump-Administration jetzt macht, wenn man mal all die Sprunghaftigkeit des Präsidenten rausrechnet, im großen Bild uns eigentlich nicht so sehr überraschen, dass die USA versuchen, sich möglichst schnell aus Europa zu lösen, um sich dieser Region, dem Indo-Pazifik, zuwenden zu können, weil sie aus der Sicht Washingtons eben die dominante Region ist, weil China der dominante Player ist, der als Wettbewerber auf globaler Ebene den USA gefährlich wird.
Und da ist ja Donald Trump auch nicht der erste US-Präsident, der diese Linie einschlägt.
Das ist eine längere Linie. Eigentlich hat Barack Obama damals 2011 schon angekündigt, diesen Schwenk nach Asien machen zu wollen, den Fußabdruck im Mittleren Osten in Europa reduzieren zu wollen. Das ist nicht so linear, geradlinig gelungen, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Aber man sieht doch so im größeren Bild eigentlich eine klare Trendlinie, dass die USA versuchen, die Prioritäten zwischen den einzelnen Weltregionen neu zu justieren. Und der Indo-Pazifik wird einfach als die Priorität begriffen. Und wir hören aus Washington, aus den Ministerien eben auch die Einschätzung, die USA müssen auch Prioritäten setzen, weil sie es sich auch gar nicht leisten können und eben auch nicht leisten wollen, sich über Gebühr in anderen Regionen zu engagieren. Und deshalb sehen wir eigentlich ganz interessante Entwicklungen, was so die Bündnispolitik betrifft, dass die USA sowohl in Europa, aber auch im Mittleren Osten versuchen, sich zu lösen. Donald Trump macht das jetzt in einer sehr rabiaten Art und Weise und verprellt auch die Partner. Aber wenn man das mal rausrechnet, sehen wir eigentlich doch ein recht kohärentes, langfristiges Bild, dass die USA versuchen, sich auf den Indo-Pazifik zu konzentrieren. Insofern, selbst unter Trump sehe ich eigentlich keinen Isolationismus, wie das manche sagen, sondern eher eine Prioritätenjustierung in der amerikanischen Politik.
Frau Bär, wenn Sie erlauben, ich würde da auch gerne etwas dazu sagen.
Gerne.
Ich denke, Frau Greutel hat an dieser Stelle absolut recht. Ich sehe diese Trendwende in der amerikanischen Politik auch nicht nur bei Trump, sondern Wir haben das auch bei Demokraten und Republikanern in gemeinsamen Ansätzen erlebt, zum Beispiel in gemeinsamen Studien für den US-Kongress, die darauf hinauslaufen, auf die Frage, wie schaffen wir ein Gleichgewicht in einer Welt, in der wir weniger durch Russland als durch China herausgefordert sind. Und das ist natürlich eine schwierige Frage und das erklärt vielleicht auch, warum Trump das Interesse an diesem Ukraine-Krieg verloren hat, warum er sagt, Russland ist ein Störfaktor, aber nicht der Hauptgegner und dass er sich dort herausziehen will und dann den Europäern sagt, ihr müsst hier einfach mehr Verantwortung übernehmen und mehr Lasten tragen. Das ist ja das Grundthema, aber das hören wir ja auch schon seit Obamas Zeiten. Aber wenn ich auf einen anderen Punkt zurückkommen kann, Frau Greutel hat vorhin gesagt, die erste große Zeitenwende von 1990 war ja verbunden mit der idealistischen Vorstellung, dass wir jetzt eine gemeinsame Werteordnung haben, eine liberale Ordnung, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir einer Fehleinschätzung unterliegen. Auch damals waren die Sicherheitsfragen die vorrangigen Fragen. Ich erinnere daran, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit ja deswegen auch so heißt, OSZE, weil die Sicherheit im Vordergrund steht. Und wenn man über die Entwicklung der Charta von Paris und weiterer Verträge dann oder beziehungsweise Dokumente nachdenkt, dann war es immer so, dass die Sicherheitsfragen zuerst gelöst waren. Ich denke an das Mittelstreckenraketenabkommen, das INF-Abkommen von 87, den KSE-Vertrag, der die konventionellen Gleichgewichte in Europa festlegte und ähnliche Dinge. Und erst als das erledigt war, als die Sicherheitsfragen erledigt waren, dann kam die Charta von Paris. Und als die Frage aufkam, was machen wir denn, wenn sich jetzt Staaten, die früher zum Warschauer Pakt gehörten, der NATO anschließen wollen, dann gab es natürlich ein Recht auf freie Bündniswahl. Das ist auch festgelegt in allen Prinzipien der OSZE. Aber ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit einem Recht, der NATO beizutreten. Darüber entscheidet letztlich nur die NATO selber, und zwar unter dem Aspekt der Verpflichtungen, die Stabilität und Sicherheit in Europa zu halten. Und natürlich müssen die Staaten, die beitreten, der Wertewelt entsprechen, das ist auch klar. Und dazu gab es ja auch wiederum Verträge und Dokumente, die man mit Russland abgeschlossen hat, die ja letztlich diese Veränderung der Geopolitik abfedern sollten. Und hier kam der große Konflikt auch zwischen zum Beispiel der Bush-Administration der USA und Deutschland und Frankreich auf der anderen Seite, die in vielen dieser Fragen völlig gespalten war. Also ich glaube, wir sollten das nicht zu idealistisch sehen. Auch wir haben damals kritisiert, dass Bush das Völkerrecht gebrochen hat.
Wer ist wir? Wen meinen Sie mit wir, Herr Richter?
Wir ist Deutschland, Frankreich, aber auch andere Staaten in Westeuropa. Rumsfeld, der damals Verteidigungsminister war, hat sogar das Wort geprägt vom alten und vom neuen Europa und er wollte sich auf das neue Europa, sprich die osteuropäischen Beitrittsstaaten, verlassen und nicht mehr auf die alten Verbündeten. Das heißt, die NATO war tief gespalten und das war genau die Zeit, in der wir zum ersten Mal über den Beitritt der Ukraine zur NATO nachgedacht haben. Und wo, das kann man auch übrigens gut nachlesen bei Angela Merkels Memoiren, wo wir eine völlig andere Haltung hatten, und ich war ja auch mit Teil dieser damaligen Diskussionen im aktiven, als ich noch im aktiven Dienst war, eine völlig andere Haltung hatten, weil wir befürchtet haben, dass der Ukraine-Beitritt das Land selber zerlegen wird, weil es überhaupt keine Mehrheit in der Ukraine dafür gab, sondern nur eine Minderheit, und dass bestimmte Bevölkerungsgruppen eine völlig andere Auffassung hatten, gerade im Osten und Süden von diesen Dingen. Und deswegen haben wir davon abgeraten und es kam ein Kompromiss heraus, mit dem wohl keiner am Ende glücklich war, aber das ist der Hintergrund.
Allerdings gibt es keine, Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf, Herr Richter, es gibt keine Umfragen, die jetzt damals gemacht wurden in der gesamten Ukraine, wo es gibt immer einen Unterschied zwischen Ost und West, das stimmt, das ist jetzt auch seit dem Großangriff gestiegen, aber man muss ja auch vielleicht daran erinnern, dass Janukowitsch eigentlich ein pro-russischer Präsident in der Ukraine, eine pro-europäische Assoziierungsabkommen verhandelt hat, und es gibt keine Hinweise und keine Umfragen, die auf eine Spaltung, dass sich jemand abspalten wollte oder damals in der Ukraine, also ein gespaltenes Land, von dem Sie jetzt sprechen, die Umfragen von damals geben das nicht her.
Also ist, das Land ist insofern natürlich in der Auffassung gespalten gewesen, als es, ich spreche ja nicht von Separatismus, das sollte man unterscheiden, aber wenn Sie die damaligen Wahlergebnisse eingefärbt haben, wir haben uns diese Mühe hier gemacht, das zu tun, dann wird man feststellen, dass die Reformparteien, die man in Orange eingefärbt hat, im Westen natürlich sehr stark waren, auch in der Mitte. Teilweise hat sich da ein bisschen gemischt, während der ganze Süden und Osten eher blau gewählt hat. Und da merkte man schon, und also das war ja die Partei der Regionen, genau. Die Partei der Regionen. Und das ist natürlich die Partei, die regionale Identitäten gepflegt hat. Und da merkte man schon, dass das Land an der Stelle natürlich unterschiedliche Identitäten hatte. Und die Polls gab es sehr wohl, Frau Bär. Es gab Polls, die wir auch beobachtet haben damals. Der Wille zum NATO-Beitritt lag bei unter 20%. Das war eher eine amerikanische Politik, die mit dem damaligen Präsidenten der Ukraine vereinbart worden war. Und ich würde hier auch einen Unterschied machen zwischen der Frage des NATO-Beitritts, der überhaupt nicht populär war, und der Frage des EU-Beitritts. Und das ist vielleicht etwas, was auch nach vorne führt. Wir haben gesehen, dass Putin sich jetzt schon zum dritten Mal etwas flexibler geäußert hat in der Frage, ob die Ukraine der EU beitreten könne. Das wurde in dem Istanbul-Statement oder Kommuniqué vom März 2022 ausdrücklich unterstrichen. Es ist auch jetzt auch noch einmal von der russischen Seite erwähnt worden, dass man dagegen ja keine grundsätzlichen Einwände hat. Ich glaube eher, dass Russland versuchen würde, da in einer trilateralen Konstruktion irgendwie teilzuhaben, weil das natürlich auch von wirtschaftlichen Vorteilen ist. Aber es zeigt, dass man an der Stelle vielleicht auch Flexibilität erwarten kann, weil, und da stimme ich Herrn Jusupow natürlich zu, auch Russland ist natürlich unter einem gewissen Druck, wirtschaftlich, aber auch militärisch lief es ja doch nicht so toll, wie man das von einer großen Supermacht nun erwarten konnte, dass sie nach 3 Jahren letztlich nicht viel weiter gekommen sind als da, wo sie vor 3 Jahren auch standen. Und das zeigt schon, dass es vielleicht doch eine gewisse Flexibilität auf der russischen Seite geben wird. Vor allem, weil man seine Großmachtstellung, die man durch die Trump-Wende jetzt erreicht hat, nicht wieder aufs Spiel setzen will.
Ich würde jetzt ganz kurz mit Blick auf die Uhr, müsste ich Sie leider kurz unterbrechen. Wir halten fest, dass Sie mir diese Umfragen zuschicken, die schaue ich mir gerne an. Russland greift, dabei müssen wir bleiben, die Ukraine seit 2014 militärisch an. Im Moment gehen ukrainische Beobachter, auch ukrainische Militärbeobachter davon aus, dass Russland nicht die Waffen schweigen lassen will, sondern eine Sommeroffensive möglicherweise plant. Also das wird in der Ukraine für möglich gehalten. Also möglicherweise muss die Ukraine diesen Weg zu einer Waffenruhe erst einmal abhaken. Ich würde gerne zum Schluss einfach noch mal fragen, die Ukraine bzw. die Sicherheit und die Zukunft der Ukraine, das ist, glaube ich, egal wie man denkt, klar geworden, ist eine europäische, eine weltweite Frage, die den globalen Süden genauso betrifft wie Europa und natürlich vor allem die Ukraine selbst. Der Krieg dauert inzwischen, der Angriff 11 Jahre, spielt sich auf vielen Ebenen ab, ist angeklungen, militärisch, diplomatisch, politisch und auch im Informationsraum. Zum Schluss, Herr Richter, ganz kurz, wenn ich bitten darf, wie kann das denn jetzt weitergehen? Was wird die nächsten Monate passieren?
Und der Blick in die Glaskugel, den sollten wir als Analysten vermeiden. Aber es gibt zumindest eine gewisse Hoffnung, dass es aufgrund der Interessenlage, die wir jetzt geschildert haben, zu einem nicht vielleicht kompletten Frieden in dem Sinne, wie Frau Greutel das geschildert hat, kommt, aber doch zu einer Waffenruhe und zu einem Interimszustand, den wir aber in anderen Fällen, wo wir auch Territorialkonflikte haben, über viele Jahre beobachten konnten. Denken Sie mal an Zypern oder denken Sie an türkische Eingriffe in Nordsyrien oder auch an den Koreakonflikt. Also es gibt durchaus eine Möglichkeit der Stabilisierung, ohne dass es ein wünschenswerter Frieden ist. Aber er bleibt stabil und das ist ja auch wichtig, dass das Schießen aufhört. Und insofern, glaube ich, ist das möglicherweise die Lösung, die man im Moment noch als realistisch bezeichnen kann, auch wenn
Herr
das nicht alle voll befriedigt.
Entschuldigung, Herr Jusupow, was meinen Sie?
Ich denke auch, dass Moskau genau deswegen so militant daherkommt, weil der Einstieg in Gespräche, die zu Verhandlungen werden können, schon auch eine Erwartung wecken würde, jetzt eine Ausfahrt zu nehmen. Es bleibt ein vages Gefühl bei den Zielen in der russischen Bevölkerung, warum dieser Krieg denn sein muss. Der wird auch toleriert, der wird von der absoluten Mehrheit mitgetragen, aber nicht für gut oder toll befunden. Eine kleine, laute Minderheit trägt den aus ultrapatriotischen Gründen mit. Eine sehr kleine, dissidentische Minderheit lehnt ihn ab. Aber die absolute Mehrheit würde sich schon fragen, warum, wenn es eine real existierende Chance gibt, den Krieg zu beenden, neue Gebiete legitimerweise sich vielleicht sogar zuzuschlagen, warum diese Chance nicht genommen wird. Nun ist es eine Autokratie, deswegen muss es nicht zum Ergebnis führen, aber es ist schon ein Faktor, den auch Putin kennt und nicht ignorieren wird.
Frau Greutel.
Ich glaube, man sieht hier an diesem Fallbeispiel Ukraine sehr gut die Diskrepanz zwischen dem, was gerecht ist und dem, was realpolitisch gemacht wird. Russland nutzt einfach brachiale Gewalt, um seine Interessen durchzusetzen. Und wir sehen auf Seite der Unterstützer der Ukraine, und wir haben das gesehen über die letzten Jahre, einen beschränkten Willen, die Ukraine ausreichend zu unterstützen, um sie in eine Position der Stärke zu kriegen. Insofern sehe ich jetzt eigentlich eine sehr unschöne Zukunft drohen. Es gilt, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen, weil aus meiner Sicht der Druck aus den USA eben sehr stark ist, diesen Krieg irgendwie zu beenden. Und ich sehe momentan nicht, wie wir wirklich zu einem Frieden kommen könnten, sondern allenfalls zu einem leidlichen Status quo eines Waffenstillstandes, der aber eben von einem gerechten Frieden sehr weit entfernt ist.
Pendeldiplomatie in die Türkei. Wie geht es weiter im Krieg gegen die Ukraine? Das war das SWR Kulturforum mit Krealinde Greutel, Politologin an der Uni Regensburg, Wolfgang Richter, Associate Fellow am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik und Alexei Jussupow, Leiter des Russlandbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Am Mikrofon war Andrea Bier.